In unserer vorigen Lehreinheit gingen wir ausführlich auf dieses erstaunliche Statement von Paulus ein, dass das Gesetz die Sünde ans Licht bringt. Es gibt uns nicht den Sieg über die Sünde, ganz im Gegenteil. Es stärkt die Sünde und erregt die Sünde in uns. Diese Aussage erstaunt die meisten Menschen, obwohl Paulus dies mindestens ein halbes Dutzend Mal im Römerbrief sagt. Wir untersuchten also die Funktion des Gesetzes und hielten fest, dass das Gesetz uns nicht von der Sünde befreit, sondern uns vielmehr direkt mit der Realität der Sünde und dem uns innewohnenden Bösen und der Schwäche unseres eigenen fleischlichen Wesens konfrontiert. Damit bringt es uns an den Punkt, an dem wir den alternativen Weg Gottes einschlagen, nämlich den Weg des Glaubens, nicht der Werke. Nun setzen wir unsere Betrachtung von Römer 7 fort. Ich möchte euch darauf hinweisen, dass in uns häufig eine Art von innerem geistlichen Konflikt entsteht, sobald wir mit dem Gesetz konfrontiert werden. In uns bricht ein Krieg los. Paulus spricht ja auch davon, dass er Gefangener des Kriegs der Sünde wird, der in seinen Gliedern tobt. Ich denke, je mehr wir uns bemühen, gut zu sein und Gutes zu tun, desto bewusster wird uns dieser innere Konflikt. Menschen, die sich über Gerechtigkeit oder gutes Handeln keine Gedanken machen, spüren vermutlich nicht viel von diesem Konflikt. Doch je mehr sich die Menschen dahingehend bemühen und je mehr sie gut sein und Gutes tun wollen, desto bewusster wird ihnen dieser innere Konflikt. Ich denke, die Bibel gibt uns mit dem, was Rebekka erlebte, ein Bild für diesen Konflikt. Rebekka war Isaaks Frau. Sie waren schon viele Jahre verheiratet und konnten keine Kinder bekommen, weil Rebekka unfruchtbar war. Übrigens, habt ihr schon einmal darüber nachgedacht, wie viele der Frauen in der Bibel zunächst unfruchtbar waren, für die Gott vorgesehen hatte, die Mütter herausragender Personen zu werden? Sarah, Rebekka und andere. Es kommt einem vor, als würde Gott uns an den Punkt bringen, an dem wir die Erfüllung seines offenbarten Willens durchbeten müssen. Ich denke, viele von uns machen im Laufe ihres Lebens diese Erfahrung. Gott sagt zu uns, das ist mein Wille und es ist unmöglich. Doch Gott konfrontiert uns mit dieser Unmöglichkeit, damit wir es lernen, das Unmögliche durchzubeten. Lesen wir nun in 1. Mose 25, 21 folgende über Rebekka. Es heißt, und Isaak bat den Herrn für seine Frau, denn sie war unfruchtbar. Da ließ der Herr sich von ihm erbitten, und Rebekka, seine Frau, wurde schwanger. Ihr verheirateten Ehepaare, die ihr gerne Kinder möchtet, aber keine habt, gebt nicht auf. Ich kann schon gar nicht mehr zählen, für wie viele unfruchtbare Ehepaare Ruth und ich schon gebetet haben und den Fluch der Unfruchtbarkeit brachen und von denen wir dann als nächstes hörten, dass Nachwuchs unterwegs war. Lesen wir weiter in Vers 22. Und die Kinder stießen sich in ihrem Leib, da sagte sie, wenn es so steht, warum trifft mich dies? Mit anderen Worten, Gott, was soll das bedeuten? Warum ist da dieser Kampf in mir? Und sie ging hin, den Herrn zu befragen. Der Herr aber sprach zu ihr, zwei Nationen sind in deinem Leib, und zwei Volksstämme scheiden sich aus deinem Innern. Und ein Volksstamm wird stärker sein als der andere, und der Ältere wird dem Jüngeren dienen. Was der natürlichen Tradition und Kultur widerspricht, vor allem im Nahen Osten. Weiter im Text. Und als ihre Tage erfüllt waren, dass sie gebären sollte, siehe, da waren Zwillinge in ihrem Leib. Und der erste kam heraus, rötlich, ganz und gar wie ein haariger Mantel. Und man gab ihm den Namen Esau. Und danach kam sein Bruder heraus, und seine Hand hielt die Ferse Esaus. Da gab man ihm den Namen Jakob. Der Name Jakob leitet sich vom Wort für Ferse ab. Ferse heißt auf Hebräisch Akov. Jakob heißt auf Hebräisch Jakob. Es heißt, der die Ferse hält. Und deshalb wurde er so genannt. und seine Hand hielt die Ferse Esaus. Da gab man ihm den Namen Jakob, und Isaak war 60 Jahre alt, als sie geboren wurden. Er musste also bis zum 60. Lebensjahr warten, bis er Kinder bekam. Ich möchte dies als Bild heranziehen. Rebekka spürte diesen Kampf in ihrem Innersten, und sie konnte nicht verstehen, was da vor sich ging. Deshalb fragte sie den Herrn, und der Herr sagte: Es sind zwei Menschen in deinem Leib. Er ging nicht auf die Details ein, aber er sagte: Wenn sie herauskommen, wird im Gegensatz zu den normalen kulturellen Gepflogenheiten und dem, was üblich ist, der Ältere der Diener des Jüngeren sein. Dann kam Esau heraus und anschließend Jakob. Esau ist in der Bibel ein Bild für das, was wir das fleischliche Wesen nennen oder den fleischlichen Menschen. Jakob ist in der Bibel ein Bild für den geistlich orientierten Menschen. Das heißt nicht, dass Jakob immer tadellos war. Ihr wisst das. Vielleicht wundert ihr euch auch, warum Gott an einer Stelle sagt: Esau habe ich gehasst, aber Jakob habe ich geliebt. In unserer heutigen Kultur wäre Esau der Gute und Jakob wäre derjenige, der immer alle Leute gegen sich hat. Das ist eine bemerkenswerte, aber wahre Tatsache. Esau hat keine groben Fehler gemacht. Doch was Gott an ihm hasste, war die Tatsache, dass er sich nichts aus seinem geistlichen Geburtsrecht machte. Er war bereit, es für ein Linsengericht zu verkaufen, und Gott hasst das. Gleichgültigkeit und Achtlosigkeit in Bezug auf die Gnade und die geistlichen Segnungen Gottes, das ist etwas, das Gottes Zorn provoziert. Was ganz erheblich für Jakob sprach, war, dass er sein Geburtsrecht und seine Segnungen sehr hoch achtete. Er tat einige krumme Dinge, um sie zu bekommen. Er tat vieles, was er nicht hätte tun sollen, und er bezahlte dafür. Doch stets zeichnete ihn diese herausragende Charaktereigenschaft aus. Er war fest entschlossen, sein Geburtsrecht und die Segnungen zu bekommen. Und das ist eigentlich das Beste, was man auch über jemanden von uns sagen kann. Hier haben wir also zwei Naturen, zwei Wesen. Das fleischliche Wesen kümmert sich nicht um die Dinge und um die Segnungen Gottes. Es möchte einfach nur gut leben und gut essen, genügend Geld haben und ein schönes Haus und einen Swimmingpool. Das gilt vor allem in Amerika. In anderen Orten ist das etwas anders. Der geistliche Mensch hingegen ist nicht gut. Vieles an ihm ist krumm. Aber er zeichnet sich durch dieses eine Wesensmerkmal aus, dass er fest entschlossen ist, den Segen Gottes zu bekommen. Ihr erinnert euch, dass das bei Jakob sogar zu einem Ringkampf führte, in dem er die ganze Nacht mit einem Engel rang. Und nicht viele von uns würden die ganze Nacht mit einem Engel ringen. Jakob aber war ein starker, wild entschlossener Mann. Er verließ diesen Kampf mit einem ausgerenkten Hüftgelenk, und von da an hinkte er. Es gibt viele Männer und Frauen, die eine Begegnung mit Gott haben müssen, nach der sie hinken. Den Rest ihrer Tage gehen sie dann nicht mehr aus ihrer eigenen Kraft heraus. Schließlich hatte Jakob es gelernt, dass er es nicht aus eigener Anstrengung heraus schaffen würde. Und als letztes sagte er zu diesem Engel, der sein Erlöser war und sein Messias sein sollte, er sagte zu ihm: Ich lasse dich nicht gehen, es sei denn, du segnest mich. Ich weiß, dass ich deinen Segen unbedingt haben muss. Für mich ist das sehr real, denn in der Nacht, als ich Jesus begegnete, sagte ich schließlich, ohne die Bibel zu kennen, genau dasselbe: Ich lasse dich nicht gehen, es sei denn, du segnest mich. Damals nahm ich zum ersten Mal in meinem Leben Kontakt mit ihm auf, und deshalb ist diese Geschichte für mich sehr, sehr real. Ich will damit Folgendes sagen: Sei nicht beunruhigt, wenn sich in dir ein Konflikt abspielt. Denn jeder von uns hat einen Esau in sich und manche auch noch einen Jakob. Ich glaube, dass einige von uns keinen Jakob in sich haben, aber wenn in dir ein Jakob und ein Esau sind, dann wird es Konflikte geben. Diese beiden Naturen können sich nicht einigen. Gehen wir nun zurück zu Römer 7 und betrachten wir den Ausweg aus dem Konflikt. Es ist offensichtlich, dass dieser Konflikt bei Paulus selbst sehr stark ausgeprägt war. Er sagt am Ende von Römer 7 in Vers 24 und 25: ich elender Mensch, wer wird mich retten von diesem Leibe des Todes? Oder von diesem meinem toten, fleischlichen Wesen, dieser leiblichen Natur, die immer gegen die Dinge Gottes kämpft, die meinen besten Absichten, das Gute zu tun und Gottes Gesetze zu halten, widersteht. Wer wird mich befreien davon? Aus diesem Schrei spricht Pein und Leid. Es kommt in den Übersetzungen nicht so gut heraus, aber er sagt weiter, ich danke Gott durch Jesus Christus unseren Herrn. Aber eigentlich sagt er, Gott sei Dank gibt es einen Ausweg durch Jesus Christus unseren Herrn. Und das möchte ich euch mitgeben. Es gibt einen Ausweg durch Jesus Christus unseren Herrn. Der Ausweg führt über das Kreuz, über das stellvertretende Opfer und den Tod Jesu. In Römer 6, Vers 6 lasen wir, unser alter Mensch, unser fleischliches Wesen, wurde mit ihm gekreuzigt. Er wurde getötet, und deshalb können wir vom fleischlichen Wesen befreit werden und in die Fülle der Freiheit und des Lebens im Geist eintreten. Aber das ist nur durch das stellvertretende Opfer Jesu am Kreuz möglich, nur dann, wenn wir zwei Dinge tun. Erinnert ihr euch, was wir in Römer 6 sagten? Wenn wir es erkennen und annehmen und uns für tot halten. Also, wir erkennen, dass unser alter Mensch mit Jesus gekreuzigt wurde und wir halten unseren alten Menschen für tot. Solange wir dies im Glauben annehmen und ihn im Glauben für tot halten, werden wir dies auch erleben. Somit werden wir mit der Tatsache konfrontiert, dass wir nur zwei Alternativen haben. Entweder sind wir unter Gesetz und unter der Herrschaft der Sünde, oder wir sind unter Gnade und der Führung des Heiligen Geistes und frei von Gesetz und Sünde. Diese beiden Alternativen schließen sich gegenseitig aus. Du kannst nicht beides gleichzeitig haben, das ist der springende Punkt. Schlagen wir kurz noch einmal Römer 6, 14 auf. Denn die Sünde wird nicht über euch herrschen, denn ihr seid nicht unter Gesetz, sondern unter Gnade. Ich sagte bereits, dass dieser Vers impliziert, dass die Sünde über dich herrschen wird, wenn du unter Gesetz bist. Wenn du unter Gnade bist, bist du nicht unter Gesetz. Du kannst nicht gleichzeitig unter Gesetz und unter Gnade sein. Du musst dich entscheiden. Die Alternative lautet, unter Gnade sein und vom Heiligen Geist geleitet werden. Das ist lebenswichtig. Denn viele Menschen sagen, nun, wenn ich nicht unter dem Gesetz bin, dann kann ich tun, was mir gefällt. Das stimmt ganz und gar nicht. Die Alternative zu einem Leben unter dem Gesetz ist nicht tun, was dir gefällt, sondern vom Heiligen Geist geleitet zu werden. Und eins kann ich euch ganz sicher sagen, der Heilige Geist wird euch niemals so führen, dass ihr etwas tut, was böse ist oder Gott missfällt. Ihr könnt ihm viel mehr trauen, als euren eigenen Anstrengungen das Gesetz zu halten. Sehen wir uns noch ein paar sehr eindringliche Aussagen an, zum Beispiel Römer 8, 14. Wir werden noch später auf diesen Vers genauer eingehen, aber wir lesen ihn jetzt schon mal. Denn so viele durch den Geist Gottes geleitet werden, die sind Söhne Gottes. Und das Wort hier bezeichnet reife Söhne. Um ein Kind Gottes zu werden, musst du aus dem Heiligen Geist geboren werden. Das wisst ihr. Doch um Reife in Christus zu erlangen, musst du dich vom Heiligen Geist leiten lassen. Der einzige Weg zu geistlicher Reife ist der, dass man sich vom Heiligen Geist leiten lässt. Ich würde sagen, dass es unzählige Kinder Gottes gibt, die aus dem Geist geboren wurden, aber es nie lernen, sich vom Heiligen Geist leiten zu lassen. Sie bleiben ihr Leben lang geistliche Babys, denn der einzige Weg zur geistlichen Reife besteht darin, sich vom Heiligen Geist leiten zu lassen. Denn so viele regelmäßig durch den Geist Gottes geleitet werden, es handelt sich hier um die Verlaufsform der Gegenwart, so viele regelmäßig durch den Geist Gottes geleitet werden, die und nur die sind Söhne Gottes. Ich möchte eins ganz klar sagen, die Alternative zum Leben unter Gesetz ist das Leben unter Gnade. Wenn du unter Gnade bist, wirst du vom Heiligen Geist geleitet. Sagt nie, Bruder Prinz hätte gesagt, Wir bräuchten uns an keine Regeln mehr zu halten und wir könnten tun, was uns gefällt. Das ist grundfalsch. Die Alternative zum Einhalten von Regeln und Gesetzen ist, sich vom Heiligen Geist leiten zu lassen. Die Regeln sind absolut richtig, aber ihr könnt sie nicht halten. Und deshalb bleibt euch nur die eine Alternative: Vertraut auf den Heiligen Geist. Lernt es, euch von ihm leiten zu lassen. Er wird euch nie in die Irre führen. Schlagen wir nun kurz Galater 5 auf. In Vers 18 wird dieselbe Wahrheit formuliert. Galater 5, 18. Wenn ihr aber durch den Geist geleitet werdet, seid ihr nicht unter Gesetz. Könnte man es noch klarer ausdrücken? Die beiden Alternativen schließen sich gegenseitig aus. Wenn du vom Heiligen Geist geleitet wirst, bist du nicht unter dem Gesetz. Wenn du unter dem Gesetz bist, wirst du nicht vom Heiligen Geist geleitet. Doch der einzige Weg zur geistlichen Reife besteht darin, sich vom Heiligen Geist leiten zu lassen. Und deshalb kannst du keine geistliche Reife erlangen, wenn du unter dem Gesetz bist. Als nächstes lesen wir noch 1. Timotheus 1. Und das ist eine jener Passagen, die ich mit einer, wie soll ich sagen, gewissen Schalkhaftigkeit lese. Es tut mir leid, das zu sagen, aber diese Passage widerspricht dem Denken so vieler Christen so radikal und grundsätzlich. Ich habe nicht den Wunsch, die Leute zu schockieren, doch manchmal ist es mein Wunsch, sie wachzurütteln. 1. Timotheus 1, Abvers 8. Wir wissen aber, dass das Gesetz gut ist, wenn jemand es gesetzmäßig gebraucht, indem er dies weiß, dass für einen Gerechten das Gesetz nicht bestimmt ist. Seid ihr durch Glauben an Jesus Christus gerecht gemacht worden? Ja oder nein? Ja, gut, dann ist das Gesetz nicht für euch bestimmt. Ich lese nun, für welche Menschen das Gesetz bestimmt ist, und fragt euch mal, ob ihr in dieser Aufzählung erscheinen möchtet. Es heißt, sondern für Gesetzlose und Rebellische, für Gottlose und Sünder, für Heillose und Unheilige, für Vatermörder und Muttermörder, für Mörder und unmoralische Menschen und Homosexuelle und, wie es in der englischen Bibel heißt, Kidnapper und Lügner und Meineidige und was auch immer der gesunden Lehre entgegensteht. Möchtest du in dieser Aufzählung erscheinen? Das sind die Leute, für die das Gesetz bestimmt ist. Und dann fasst Paulus zusammen und sagt, nach dem Evangelium der Herrlichkeit des seligen Gottes, das mir anvertraut worden ist. Das ist die Botschaft des Evangeliums. Du kannst nicht gerecht werden, indem du das Gesetz hältst. Du kannst einzig und allein dadurch Gerechtigkeit erlangen, dass du an den Sühnetod und die Auferstehung Jesu Christi glaubst. Gut, im Galaterbrief greift Paulus als Vergleich auf die Erfahrung der Patriarchen zurück. Es geht um die beiden Söhne Abrahams, zunächst Ismael und dann Isaak. Auch sie werden hier bildhaft betrachtet. Ismael ist ein Bild für die Sklavenfrau Hagar. Paulus sagt im Galaterbrief, Hagar entspreche dem Bund, der am Sinai geschlossen wurde, also dem Bund des Gesetzes. Ismael ist also das Produkt des Gesetzes. Er steht für die Werke des Fleisches. Er ist das Resultat dessen, dass Abraham sein Bestes versuchte, um die Ziele Gottes durch seine eigenen Bestrebungen zu erreichen. Abraham verlor die Geduld. Er war es leid, immer auf den verheißenen Sohn zu warten, und er hörte auf seine Frau, die zu ihm sagte, Wir wollen mit meiner Magd Hagar ein Kind haben. Das war damals nichts Unmoralisches, sondern es war innerhalb der Kultur jener Zeit vollkommen legitim. Aber das geschah außerhalb des Glaubens. Abraham tat das nicht im Glauben. Die Bibel sagt, alles, was nicht aus Glauben geschieht, ist Sünde. Habt ihr das gewusst? Römer 14, 23, alles aber, was nicht aus Glauben ist, ist Sünde. Gott vergab Abraham, aber er bezahlte einen immensen Preis für diesen Schritt, einen Preis, der noch heute abbezahlt wird. Nach 4000 Jahren sind es die Nachkommen Ismaels, die den Nachkommen Isaaks die meisten Probleme bereiten. Könnte man darin eine Warnung sehen, dass es sich nicht auszahlt, Dinge im Fleisch zu zeugen? Denn anschließend müssen wir mit ihnen leben. Das Interessante an Abraham ist, dass seine einzigen Fehlschläge nicht darauf beruhten, dass er unterlassen hätte, was Gott ihm gesagt hatte, sondern dass er mehr tat, als was Gott ihm aufgetragen hatte. Und ich denke, das gilt für die meisten engagierten Christen unserer Zeit. Unsere Probleme sind nicht ungehorsam oder dass wir nicht tun, was Gott sagt. Nein, stattdessen gehen wir über das, was Gott sagt, hinaus und wir machen unser eigenes und ergreifen selbst die Initiative. Was dabei herauskommt, ist immer ein Ismael. Manchmal ist Warten das Allerschwierigste. Meistens springen wir in etwas hinein und zeugen einen Ismael, weil wir nicht länger warten wollen. Und Paulus sagt hier im Galaterbrief Folgendes: Als Isaak kam, fing Ismael sofort an, sich über ihn lustig zu machen. Das Fleisch macht sich immer über den Geist lustig. Sarah wurde zornig und handelte entgegen dem, was sie selbst zuvor gesagt hatte. Wie typisch, wenn wir im Fleisch leben. Sie hatte zu Abraham gesagt, du sollst einen Sohn mit Hagar haben, und nun sagte sie, wirf die Magd und ihren Sohn hinaus. Und jedes Mal befolgte Abraham ihren Rat. Beim ersten Mal war es falsch, beim zweiten Mal richtig. Wir können Folgendes daraus lernen. Wenn das Kind des Glaubens und der Gnade kommt, bleibt kein Platz für die Sklavenfrau und ihr Kind. Werft das Gesetz und die Auswirkungen des Fleisches hinaus, wenn das Kind des Glaubens kommt. Beachtet, dass Isaak kein Produkt der menschlichen Fähigkeit Abrahams war, sondern die Folge einer übernatürlichen Zuteilung Gottes. Nur das ist akzeptabel. Was wir aus eigener Kraft tun können, reicht nie aus, um Gott zu gefallen. Wir müssen im übernatürlichen Bereich agieren. Das heißt nicht, dass wir Überchristen werden, sondern dass wir Christen werden. Denn auf der Ebene deiner eigenen Fähigkeiten kannst du nicht als Christ leben. Lest euch die Bergpredigt durch und fragt euch mal, wie viel von dem, was hier steht, schaffe ich aus eigener Kraft und aus eigener Willensstärke heraus. Ich sage es nochmal, das Christentum besteht nicht aus Regeln und Vorschriften. Nun kommen wir zu etwas, das ungemein wichtig ist. Es geht darum, unter dem Gesetz zu sein, obwohl man die Gnade bereits kennengelernt hat. Ich spreche nicht von Leuten, die die Gnade nie kennengelernt haben. Wenn du die Gnade kennst und dich dann wieder dem Gesetz unterstellst, trittst du aus der Gnade heraus, denn du kannst ja nicht gleichzeitig unter der Gnade und unter dem Gesetz sein. Galater 5, 3-4. Welches Problem hatten die Christen in Galatien? Nun, sie hatten die übernatürliche Gnade und Kraft Gottes auf wunderbare Weise kennengelernt und dann aufgrund der Lehre falscher jüdischer Lehrer den Eindruck gewonnen, sie müssten wieder zurückgehen und das Gesetz des Mose halten. Wie gesagt, war Paulus auf die Galater zorniger als auf jede andere Gemeinde. Das ist die einzige Gemeinde, an die er schrieb und nicht sagte, er danke Gott für sie. Er kann Gott für die Gemeinde zu Korinth danken, und obwohl dort Ehebruch, Inzest und Trunkenheit herrschten, dankte er Gott für sie. Doch als er an die Galater schrieb, war er so erbost, dass er nicht mehr schrieb, ich danke Gott für euch, sondern er schrieb nur, ich wundere mich, dass ihr euch so schnell von der Gnade Gottes abgewandt habt. Wenn Paulus einen Kragen gehabt hätte, wäre er ihm an diesem Punkt sicher geplatzt. Es lohnt sich, sich seine Reaktion auf diese Situation einzuprägen. Er spricht in Galater 5, 3-4 zu Menschen, die beschnitten werden, um das Gesetz des Mose zu halten. Versteht ihr? Ein jüdisches Baby wird nicht beschnitten, um das Gesetz des Mose zu halten. Das müsst ihr verstehen. Es wird wegen des Bundes beschnitten, den Gott in 1. Mose 17 mit Abraham schloss. Das ist sehr interessant. Und ich weise nur darauf hin, um das, was ich eben sagte, zu erhärten. Paulus hatte zwei Jünger, die ihm sehr nahe standen, Timotheus und Titus. Timotheus hatte eine jüdische Mutter und war deshalb rein rechtlich gesehen, jüdisch. Aus diesem Grund hatte Paulus ihn auch beschnitten. Titus hingegen war durch und durch nicht Jude, und Paulus kämpfte mit aller Macht dafür, dass er nicht beschnitten wurde. Versteht ihr? Für einen Juden ist die Beschneidung nicht die Einhaltung des Gesetzes, auch wenn sie dem Gesetz entspräche. Jesus selbst sagte, sie gehe nicht auf das Gesetz zurück, sondern auf die Väter. Wir gehen nicht näher darauf ein, weil die meisten von euch nicht Juden sind, doch wenn ich einen jüdischen Gläubigen treffe, sage ich zu ihm, wenn du jemals einen Sohn hast, musst du ihn unbedingt beschneiden lassen. Hier geht es also um Menschen, die nicht Juden waren, aber beschnitten wurden, um das Gesetz zu halten. Und Paulus sagt zu ihnen, ich bezeuge aber noch einmal jeden Menschen, der sich beschneiden lässt, dass er das ganze Gesetz zu tun schuldig ist. Du kannst nicht nur einen Punkt des Gesetzes halten, entweder hältst du alles oder du unterstehst ihm gar nicht. Ihr seid von Christus abgetrennt, die ihr im Gesetz gerechtfertigt werden wollt, ihr seid aus der Gnade gefallen. Und was Paulus hier sagt, heißt meinem Verständnis nach nicht, dass sie verloren waren, aber es bedeutet, dass sie nicht mehr in der Gnade Gottes lebten. Das ist eine sehr ernste Aussage. Ihr seid von Christus abgetrennt, die ihr im Gesetz gerechtfertigt werden wollt, also die ihr Gerechtigkeit erlangen wollt, indem ihr das Gesetz haltet. Könnte das auch auf Christen zutreffen? Das trifft auf Millionen von Christen zu. Zum Abschluss dieser Lehreinheit soll ein kleiner Vergleich die beiden Alternativen noch einmal deutlich machen. Nehmen wir an, du begibst dich auf eine Reise von einem Ort zum anderen und du hast zwei Alternativen. Entweder nimmst du eine Landkarte mit oder einen persönlichen Reiseführer. Die Landkarte ist das Gesetz. Der Reiseführer ist wer? Ja, genau, der Heilige Geist. Da wir alle von Natur aus etwas eingebildet sind, sagen wir natürlich, ich nehme die Karte, ich schaffe das schon. Wir brechen auf zu unserer Reise. Die Sonne scheint, die Vögel singen und wir kommen sehr gut voran. Doch 48 Stunden später befinden wir uns mitten in einem Wald. Es ist dunkel, es regnet, wir stehen am Rande eines Abgrunds und wir wissen nicht mehr, ob wir nun nach Norden, Süden, Osten oder Westen gehen. So sieht es aus, wenn wir uns auf unsere Fähigkeit, die Karte zu lesen, verlassen. Die Karte an sich ist absolut in Ordnung, sie ist perfekt. Da sagt eine sanfte Stimme zu uns, kann ich dir helfen? Du sagst, Heiliger Geist, ich brauche dich. Er erwidert, gib mir deine Hand, ich führe dich hinaus. Der Heilige Geist leitet uns. Wir sind auf dem richtigen Weg, es geht uns wieder gut und die Sonne scheint. Und dann sagen wir, war ich vielleicht dumm? Ich hätte gar keine solche Angst zu haben brauchen. Ich hätte da auch allein wieder herausgefunden. Wir drehen uns um und der Heilige Geist ist nicht mehr da. Etwa 4 Tage später stecken wir mitten in einem Sumpf fest. Mit jedem Schritt sinken wir noch tiefer ein. Es ist uns zu peinlich, nun zum Heiligen Geist zu sagen, dass wir ihn jetzt brauchen. Aber er selbst sagt sanft zu uns, vielleicht brauchst du mich. O Heiliger Geist, hol mich aus diesem Sumpf heraus. Und er tut es. Meine Frage ist nun, wie oft muss das geschehen? Wie oft werden wir den Heiligen Geist vor den Kopf stoßen? Wie lange wird es dauern, bis wir erkennen, dass wir es mit der Karte nicht schaffen? Die Karte ist perfekt. Das Problem liegt in uns. Wir brauchen diesen persönlichen Reiseführer. Und dann sagen wir noch zum Heiligen Geist, schau mal, ich habe eine Karte. Und er sagt, danke, ich brauche die Karte nicht, ich kenne den Weg. Abgesehen davon habe ich die Karte gezeichnet. Versteht ihr den Vergleich? Gut. Hiermit schließen wir diese Lehreinheit ab.